Also zuerst grüßen wir uns und wünschen einen frohen Sonntag. Und da wir nicht die Einzigen sind, die hier zuhören, grüßen wir mal alle Geschwister von hier, die über Ton und Bild hier mit gegenwärtig sind. Wir grüßen euch als Geschwister aus dem Erzgebirge und wünschen euch allen einen schönen dritten Advent. Ja, ist ja eine Freude. Und von den meisten Geschwistern, die also hier zugeschaltet sind, habe ich ja persönlich Kontakt. Und manchmal sitze ich hier in der Kapelle und sehe euch auch. Sehr eigenartig. Und wir können ja gar nicht anders, als mit euch unserem Gott und Vater danken, dass wir euch haben und dass ihr so treu mit zuschaltet. Viele werden sagen, wie soll denn das gehen, aber ich bin manchmal in Sibirien bei den Geschwistern eingekehrt und habe dort, obwohl ich nicht dort war, gepredigt. Ich war ja auch dort zweimal, aber das ist möglich. Und wir wissen ja, der Paulus konnte sagen, ob ich im Leibe war oder außerhalb. Ich habe also Bewusstsein gehabt und habe sehr viel mitbekommen, was ich euch mitteile. Und dann spricht er mal, er hat sich im Geist mit den Brüdern in Korinth zusammengebunden. Er musste nicht nach Korinth fahren, sondern er war dort eins und hat dort manches in Bewegung gebracht. Also das nur vorerst. Wie in den Tagen Noahs, liebe Geschwister, bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir das Umfeld ein klein wenig abstecken. Und das ist auch ganz wichtig und es ist ganz notwendig, wenn wir einen biblischen Text betrachten wollen. Ich kann nicht ohne weiteres einen Bibelvers herausnehmen und den Zusammenhang nicht beachten. Das ist eine Voraussetzung, wenn wir das Wort Gottes lesen und auch verstehen wollen. Das heißt, ich frage bei dem Text, wer hat eigentlich geredet? Wer hat mit wem geredet? Und was hat er geredet? Und in welcher Zeit hinein hat er das gesprochen? Es ist nämlich ein ganz bedeutender Unterschied, ein riesengroßer Unterschied, ob Gott im Garten Eden zu Adam und Eva redet oder der Herr Jesus Christus im Neuen Testament zu den Jüngern oder zu der Volksmenge etwas sagt. Ob ein Engel dem Prophet die Augen öffnet oder Paulus in die Himmel entrückt und bisher nie geoffenbartes zu hören und zu sehen bekam. Wer diese Unterschiede nicht beachtet, hat es schwer, das Wort Gottes im Zusammenhang verstehen zu können. Und deshalb haben wir immer wieder versucht, klarzumachen, dass das geschriebene Wort Gottes ist eigentlich heilsgeschichtlich geschrieben und muss auch so gelesen und verstanden werden. Heilsgeschichtlich. Das heißt, dass Gott nicht immer das Gleiche tut. Natürlich ist er immer derselbe, gestern, heute und in allen Äonen hindurch. Aber er handelt doch sehr unterschiedlich und auch sehr verschiedenartig. Im Alten Testament redet er oft mit Menschen durch die Propheten. Und im Neuen Testament, da redet er durch den Sohn. Auf Erden an die Jünger, später vom Himmel her. An Johannes und Paulus. Und wer dann nicht das nicht beachtet, kann Gemeinde nicht belehren, was ihre Bestimmung ist, kann das prophetische Wort nicht einordnen. Ist es zu einem Volk, für ein Land, ist es für Israel oder die Nationen oder einer kleinen, auserwählten Schar, wie die Gemeinde des Leibes Christi gerichtet. Deshalb habe ich euch oft, es sind über 60 Jahre, darauf hingewiesen, dass Gott zu einer ganz bestimmten Zeit für eine ganz bestimmte Gruppe von Menschen ein ganz bestimmtes Evangelium freigibt. Das haben wir doch gelernt, dass das Evangelium der Gnade und Herrlichkeit, das Geheimnis von dem Christus und seiner Gemeinde, die sein Leib ist, zu keiner anderen Zeit bezeugt wurde, wie in diesen speziellen Kairos. Kairos ist also ein Zeitrahmen. In einem bestimmten Zeitrahmen ist dieses Evangelium verkündigt und bezeugt worden. Weder im Alten Testament noch in den Evangelien hört und liest man davon etwas, was eigentlich äonenlang in Gottes Herz verborgen gehalten wurde. Und erst mit der Verstockung Israels, ich lege großen Wert darauf, erst mit der Verstockung Israels wurde es durch Paulus proklamiert und bekannt. Diese spezielle Botschaft hört auf. Das wissen wir auch. Sie hört auf, wenn die Gemeinde nach oben verschwindet. Zu ihrem Haupt entrückt und versammelt wird. Und was passiert dann? Was passiert dann? Dann hört nicht nur etwas auf, sondern da gibt es einen Engel, der verkündigt ein äonisches Evangelium. Und was verkündigt er? Glaubt er an den Herrn Jesus? Nein. Gebt Gott die Ehre, weiter gar nichts. Weiter gar nichts. Gebt Gott die Ehre. Es ist ein Evangelium vom Herannahen und Kommen des Königreiches, des Messias Jesus Christus, mit seiner Gemeinde. Zuerst für die 1000 Jahre und dann auch für die kommenden Äonen. Und dieses besondere Evangelium vom Königreich, das wird in der letzten Zeit auch von zwei Zeugen verkündigt. Und zwar in Jerusalem. In Jerusalem. Von dem Volk Israel und den Nationen. Und das war ein ganz kleiner Zeitausschnitt von der Heilsgeschichte, der Rettungsgeschichte Gottes mit seinem All. Ich spreche euch jüngere Generation an. Wir wissen nicht, ob ihr entrückt werdet, aber wir hoffen sehr. Wir hoffen sehr. Dann wird die Menschheitsgeschichte diesen Ablauf nehmen, den ich in kurzen Zügen geschildert habe. Und nun zu unserer Überschrift. Wie in den Tagen Noahs. Gleich wie in den Tagen Noahs, da wird es sein, auch bei der Ankunft des Sohnes des Menschen. Denn wie in den Tagen vor der Sintflut, wie sie lebten, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und verheirateten sich bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und sie das nicht erkannten, bis die Flut kam und alle hinwegraffte. Also wird es auch sein in den Tagen und zur Zeit des Menschensohnes. Als dann werden zwei Männer zusammen, bitte aufgepasst jetzt, weil wir durch die Tradition gewohnt sind, uns in diesen kommenden Versen hineinzulesen. Als dann werden zwei Männer zusammen auf dem Felde sein, der eine wird entrückt. Nein, nein. Der eine wird von der Flut hinweggenommen und der andere wird zurückbleiben. Zwei Frauen werden zusammen an der Handmühle mahlen. Die eine wird nicht entrückt, sondern von der Flut, Gerichtsflut, hinweggerissen. Nicht angenommen. Vielleicht könnten wir das mal in unserer Bibel etwas korrigieren. Die anderen zurückgelassen, die werden überleben. Liebe Geschwister, das hat überhaupt nichts mit Entrückung zu tun. Wirklich nicht. Sondern mit der überströmenden Flut, nicht mit Wasser, sondern mit Engel, Geister und Dämonenheere. Das hängt ein klein wenig mit unserem Thema zusammen. Es wäre völlig falsch, hier die Entrückung mit einzubauen, weil das ja ein Geheimnis war, was erst durch den Apostel Paulus geoffenbart werden durfte. Unser Herr hat nie, nie davon gesprochen. Und ich werde heute auch nicht über Essen und Trinken und auch nicht über Heiraten und Heiraten sprechen. Das hat alles seine Berechtigung. Sondern über eine unheilvolle Vermischung von Himmelsbewohnern mit Menschen. Nun steigen wir mal ein. Wer hat das gesagt? Und zu wem wurde das gesagt? Bitte beim Lesen der Bibel das beachten. Es ist wichtig, Einblick zu bekommen, wie die Zusammenhänge denn sind. Ja, also da finden wir einige Verse vorher den Text beschrieben. Unser Herr ging vom Tempel hinweg und seine Jünger zeigten mit Fingern auf diesen Tempel und sagten, schaut doch mal an, dieser prächtige Bau, fantastisch muss dieser Tempel gewesen sein. Und was sagt unser Herr? Ich habe 50 Jahre das nicht beachtet. Nicht ein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben. Es wird alles Staub und Asche werden. Von wegen, wenn Israel hätte das Heil angenommen, dann wäre alles falsch. Der hat damals schon seinen Jüngern gesagt, wie es lang geht mit seinem Volk. Nicht ein Stein. Auf dem Ölberg dann angekommen, traten seine Jünger, wir könnten das ausmalen, seine Jünger zu ihm und fragten, was fragten sie? Sage uns doch, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Ankunft sein? Und aufgepasst, das Ende der Welt. So steht es in den meisten Übersetzungen. Nun hat unser Herr aber nicht vom Ende der Welt gesprochen. Überhaupt nicht. Und wenn er wiederkommt, da wird auch nicht die Welt zu Ende sein. Was wird aber ein Ende haben? Ein Äon. Und so steht es da. Die Jünger fragen, was wird das Zeichen sein, deiner Ankunft und der Abschluss dieses gegenwärtigen Äon. Äon ist ein Zeitbegriff von längerer und kürzerer Dauer. Ja, nun noch einmal, vom Ende der Welt steht hier kein einziges Wort im Text, sondern von dem Abschluss eines Äons, nämlich des Äons, in dem die Jünger und unser Herr lebten und wir heute auch noch. Wir leben in dem gleichen Äon, dem Zeitlauf, wie damals unser Herr. Von den vielen Äonen, die durch den Sohn erschaffen wurden, steht wörtlich da, geht einer dieser gegenwärtige Äon zu Ende. Und es werden nach diesem neue Folgen. Deshalb lesen wir in unserer Bibel von zukünftigen Äonen. Welten ist zwar nicht verkehrt, aber das steht nicht im Text. Das Umfeld ist also sehr klar abgesteckt. Wer hat was, zu wem, in welcher Zeit gesagt? Und das ganze Kapitel, Matthäus 24 oder Markus 13 oder Lukas 21, steht oben drüber, die Endzeitreden Jesu. Das ist nicht falsch, das ist wirklich richtig. Die haben formuliert, wie wir den Text lesen sollten. Dürfen wir diese Verse so ohne weiteres auf uns übertragen, der Leibesgemeinde? Dürfen wir ohne weiteres die Jünger des Herrn als Glieder Christi sehen? Und wir, wie so oft, uns versuchen überall hineinzulesen und uns den Text verfügbar machen. Es stellt sich die Frage, mir, vielleicht auch euch, eine Gemeinde nach einer 100-jährigen Existenz, kann sie die Haushaltung des Gesetzes durch Mose und die Verwaltung der Gnade durch Paulus unterscheiden? Hat sie das gelernt, liebe Geschwister? Ich sage das nicht nur in einem Raum hinein. Ich sage das ganz bewusst euch. Und ich sage es auch den Brüdern des Vorstandes. Natürlich fragen wir, wo sollen wir denn die Endzeit denn hinstellen? Wo? Die meisten von uns sind überzeugt, dass wir bereits in ihr leben. Die Endzeit wird aber in der Schrift sehr klar. Mit den letzten 7 Jahren der sogenannten 70. Jahrwoche von Daniel beschrieben. Da steht's da. Daniel 9, 26. Da wird erst beschrieben, wie die Zeit sein wird durch die Gegenwart. Und dann sagt Daniel, das Ende aber, das Ende, wird die überströmende Flut sein. Nicht nochmal mit Wasser, sondern mit Engel, Geister und Dämonen her. Mir ist es etwas bange um diese Verkündigung. Und ich habe ja sehr dafür gerungen. Bis ich hier weggehe, diesen Dienst hier tun zu können. Und ihr dürft auch nicht denken, ich habe mich seit den letzten 4 Wochen damit beschäftigt. Liebe Geschwister, diesen Dienst schiebe ich über 50 Jahre vor mir her. Weshalb eigentlich? Weil ich Bedenken hatte, dass das nicht verstanden wird, was ich euch heute zu bezeugen habe. Aber ihr seid mit mir ja alt geworden und auch etwas reifer. Aus diesem Grunde habe ich Hoffnung, dass ihr bevor ihr den Inhalt dieser Verkündigung beiseite stellt, den Mut habt, darüber nachzudenken. Ja, das Ende wird sein die überströmende Flut. Diese Zeit wird uns als Gemeinde hier auf Erden im Eigentlichen gar nicht betreffen. Und noch eins. Die Tage Noahs werden verglichen, wie es bei der Ankunft des Menschensohnes sein wird. Bitte nicht so schnell lesen. Tun wir uns doch den Gefallen. Nachfragen, was ist denn das? Menschensohn. Dieser Begriff kommt im Alten Testament über 100 Mal vor. Auch im Neuen Testament wird er 80 Mal gebraucht. Paulus verwendet ihn nicht ein einziges Mal. Warum nicht? Nachfragen. Das, was wir lesen, hinterfragen. Liebe Geschwister, wie sollen wir wachsen, wenn wir dem Wort nicht nachgehen? Das ist eine Beschäftigung, die der Heilige Geist in uns tun will, ein klares Bild zu bekommen. Ich mache euch ganz viel Mut. Warum hat Paulus das nicht gemacht? Weil für die Gemeinde weder der König, der Jesus von Nazareth oder der kommende Menschensohn, sondern das Christushaupt steht. Besteht zwischen dem Christushaupt und dem Menschensohn ein Unterschied? Ich denke schon. Und damit wir wissen, wo dieser Begriff hingehört, Sohn des Menschen, wo wir ihn hineinstellen sollen, wo der Heilige Geist das Zeugnis zugeordnet wissen will, lesen wir zwei Zeugnisse. Aus dem eben Endzeitreden, Matthäus 24. Alsbald aber, nach der großen Drangsal, Matthäus 24, jener Tage, eine Drangsal für Jakob, Klammer auf Israel. Es sind die letzten 7 bzw. 3,5 Jahre dieses zu Ende gehenden Äons. Da wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne als Abbild für die Engel werden vom Himmel fallen. Und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann, liebe Geschwister, tun wir uns doch den Gefallen. Malen wir doch unsere Bibel etwas auf. Und dann, wann denn? Zurückfragen, wenn diese Dinge zu sehen sind. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes in dem Himmel erscheinen. Und dann unterstreichen. Ich zitiere falsch. Werden alle Geschlechter der Erde heulen. Falsch. Falsch. Wenn dieser Menschensohn wiederkommen wird, dann geht es nicht um die Geschlechter der Erde, sondern um die Stämme des Landes Israel. So steht es da. Und weil die Theologen nicht glauben konnten, dass Israel wieder zurückgeführt wird, haben sie aus den Stämmen des Landes die Geschlechter der Erde gemacht. Und so lesen wir alle, wenn der Herr wiederkommt, dann wird die ganze Erde ihn sehen. Die werden ihn nicht sehen. Sehen werden, die ihn zerstochen haben. Und er wird wiederkommen, wo? Nicht in Berlin, in London. Sondern seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und dass wir wissen, wo der Ölberg steht, nahe bei Jerusalem. Und jetzt lese ich das euch noch vor. Das steht da. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes in den Himmel erscheinen. Und dann werden heulen und wehklagen alle Stämme des Landes Israel. Und sie werden kommen sehen des Menschen Sohn auf den Wolken des Himmels, und zwar mit großer Macht und Herrlichkeit. Wenn der Herr seine Gemeinde hier wegholt, da wird mit Macht und Herrlichkeit hier unten nichts zu sehen sein. Da verschwindet der eine dort und dort. Und die werden fragen, wo ist denn der hin? Aber wenn er sichtbar wiederkommt, als Messias und König Israels, als Menschensohn, wird er kommen in großer Herrlichkeit. Darf ich das hier sagen? Ja. Ich sage noch alles, was ich zu sagen habe, weil ich nicht mehr viel unter euch bin. Das hat mit Gemeinde nicht viel zu tun. Schon, aber nicht viel. Ich werde es euch dann erklären. Und dann lesen wir noch weiter in Matthäus 19. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, warum machen wir ständig aus dem euch und ihr ein wir? Wer berechtigt uns denn dazu? Weil wir große Egoisten sind. Und die größten und schlimmsten Egoisten sind die Frommen. Die haben alles geschenkt bekommen. Und gönnen dem anderen nicht einmal eine Gnade. Auch in der kommenden Zeit. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auch ihr werdet in der Wiedergeburt Israels, wenn der Sohn des Menschen sitzen wird auf seinem Thron der Herrlichkeit, auch ihr werdet auf Thronen sitzen und richten die 12 Stämme Israels. Ich frage mal, wer will von euch denn sich da einen Platz heraussuchen? Diese Plätze sind schon längst belegt und bestimmt nicht von uns, sondern von den 12 Aposteln. Ja, wir als Glieder gehören zu Christus. Und zusammen bilden wir den Menschensohn. Und er wird erscheinen. Das ist nicht auszuhalten. In dem Begriff Menschensohn, ich wag's kaum auszusprechen, bist du und ich Glied an dem Leibe Christi mit dabei. Wir bilden, wenn er wiederkommt, den Christus, den Messias, den König, das Lamm und auch den Menschensohn. Man muss die Gläubigen mit ihren falschen Vorstellungen, wo sie überall hingehören wollen, direkt wegreißen. So fest kleben sie an falschen Überzeugungen, wie die Leute von der letzten Generation sich auf die Straßen festkleben. So muss man uns, liebe Geschwister, ich beziehe mich mit ein, weil ich jahrelang auch festgeklebt war in so viele Denkstrukturen, wo man doch auch mal fragen muss, Johannes, stimmt denn das, was du da liest, mit dem überein? Wir sind ja als Glieder des Christus, der Menschensohn. Man tut sich schwer, nach so vielen Jahren mal etwas Neues denken zu können. Und wenn dieser Menschensohn vom Himmel wieder zurückkommt, wird es sein wie zu den Tagen Noahs. Und nun wird es noch mal ganz hochinteressant. Liebe Geschwister, ja, deshalb wollte ich diesen Dienst noch tun, bevor ich hier weggehe. Und wie war es, bevor die Wasserflut kam und alle hinwegmachte? Das lesen wir ja in 1. Mose 6, 1-4. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu mehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Söhne Elohims, die Göttersöhne, dass die Töchter der Menschen schön und begehrenswert waren. Und sie nahmen sich zu Frauen, welche sie wollten. Und ihnen Töchter geboren wurden. Da sahen die Söhne Gottes, die Söhne Elohims, die Göttersöhne, dass die Töchter der Menschen schön begehrenswert waren. Und nahmen sich zu Frauen, welche sie erwählten. Und was war das Ergebnis? Was war das Ergebnis einer solchen eheähnlichen Verbindung? Ich lese weiter. Vers 4. 1. Mose. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde. Und auch nachher, später noch, oder auch fortwährend, als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und ehelichten, dass ihnen geboren wurde. Das sind die Helden der Vorzeit, welche von alters her waren, die hochberühmten Männer, die Giganten des Kosmos. Nephilim lesen wir. Das hat die Bedeutung von gefallen und abgeleitet von Nephel, Bastarde, Fehlgeburt. Das waren die Männer des Namens. Da gab es eine unheilvolle Vermischung zwischen zwei Spezies. Den Geistlichkeiten der Himmelswelt und den Erdenbürgern. Diesen Gedanken lehnt A.E. Knoch völlig ab. Ich habe seine Begründung gelesen. Und wir fragen, kann das überhaupt angehen, dass bei einer solchen Ehe Kinder entstehen? Wenn man zum Beispiel eine Kuh oder einen Rehbock 1000 Jahre zusammensperrt, ob da eine Rehkuh herauskommt? Niemals. Aber fast Gleiches ist da geschehen in 1. Mose 6. Was ist da passiert? Nicht nur vor der Flut, sondern wir lesen auch später, haben sich solche Kreuzungen von Geistern und Menschen vollzogen. Zum Beispiel bei den Kundschaftern. Die sollen das Land als Kundschafter für Israel. Und was lesen wir da? Seltsame Worte. Da fanden wir auch dort die Söhne Enaks, die Riesen. Wir kamen uns selbst gegen sie wie Heuschrecken vor. Und ebenso erschienen wir ihnen. Ein großes und hohes Volk. Lesen wir im 5. Mose 9. Die Söhne des Enakims, die du ja kennst. Und von denen du ja gehört hast. Wer kann vor den Söhnen Enaks bestehen? Und das wissen wir doch auch. Aus der Kinderstunde von dem, den Goliath, der David und der Goliath, der hat mit einem solchen Riesen zu kämpfen gehabt. Und auch später noch gab es solche große Gestalten von annähernd 2,50 Meter bis 3 Meter. Wir fragen, wo kamen diese Göttersöhne her? Und wer waren diese? Es steht hier Söhne Elohims. El bedeutet Gott. Und das andere Teil ist die Mehrzahl. Götter. Götter. Als Gott, sehr bezeichnend, als Gott, auch hier steht Elohim, die Himmel und die Erde schuf, da steht nicht Gott. In der Einzahl. Da steht Elohim, Mehrzahl. Das wissen wir ja. Der Vater und der Sohn. Die haben geschaffen. Deshalb steht das Elohim dort. Ja. Erschuf er auch die Geistlichkeit der Himmelswelt. habe ich Jahrzehnte gesucht, bis ich das gefunden habe. Steht eigentlich ein Kapitel später, als Gott die Himmel schuf. Nicht die Erde, die Himmel. Da erschuf er auch das ganze geistliche Inventarium. So wurden die Himmel und das gesamte Inventarium und die Erde vollendet samt ihrem Heer. Wie viel später, wie viel Zeit da vergangen ist, bis später die Erde erschaffen wurde, wissen wir nicht. Aber als dieses kunstvolle Gebilde, dieses Schöpfungswerk unserer Erde geschaffen war, da jubelten und jauchzten alle Söhne Elohims. Steht da. Söhne Elohims. Vielleicht kann ich es vorher wegnehmen. Es gibt gezeugte und es gibt geschaffene Söhne Elohims. Aber ich komme dann vielleicht nochmal darauf zu sprechen. Ja. Also die haben nur gestaunt, ob der Einmaligkeit und Herrlichkeit eines solchen Gebildes, Erde. Hier war nicht ein einziger Misston zu hören, weil es noch keine Finsterniswesen gab. Auch Satan existierte noch nicht. Diese Göttersöhne, Engel erschaffen, nicht gezeugt. Das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen erschaffen, etwas machen und zeugen. Soll ich es erklären? Ein Bildhauer meißelt in Stein das Ebenbild seines Sohnes. Kunstvoll. Zum Staunen. Einmal geht die Tür auf, da kommt das Original. Merken wir, was da für Unterschied ist? Zwischen einer Gestalt und einem Lebewesen, was gezeugt ist. Das ist der Unterschied. Die Engelsöhne, die Elumsöhne haben kein Leben als Gott. Wie der Sohn. Also das ist ein wesentlicher Unterschied, der beim Lesen und in der Verkündigung kaum beachtet wird. Wir lesen ja in Johannes 1, wir sahen, spricht Johannes. Was sahen wir? Wir sahen die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit eines, ja, ich sag's noch, jahrzehntelang eingeborenen. Erklärt mir doch einmal diesen Begriff. Was das soll, eingeboren. Ich habe als Jugendlicher immer gedacht, Eingeborener, an Südafrika, die Neger, die Schwarzen, das sind Eingeborene. Wir sind Eingeborene aus dem Erzgebirge. Da steht gar nicht eingeboren, dort wird einzig gezeugter oder geboren. Monogenes. Bitte auswechseln. Er, der einzig Gezeugte. Der Sohn. Dass wir das verstehen. Und vor 2000 Jahren war das auch so. Dann war Jesus Christus der einzig Gezeugte. Der einzig Gezeugte. Alles andere war erschaffen. Nun gibt es aber seit dem Tod und der Auferstehung Jesu eine millionenfache Vervielfältigung dieses einzig Gezeugten, nämlich Menschen mit einer geistlichen Zeugung als Kinder und Söhne Gottes. Wir sind die Vervielfältigung dessen, was Gott schon am Anfang mit seinem Sohn gemacht hat. Das ist doch nicht auszuhalten, liebe Geschwister. Wir tragen das gleiche ureigene Leben des Vaters und des Sohnes durch Zeugung in uns. Doch zurück zu den Göttersöhnen. Hier im 1. Mose haben wir es mit gefallenen Göttersöhnen zu tun. Wir fragen, wieso gefallen? Das wäre noch ein Thema für sich. Denn die Geistlichkeit der Himmelswelt erfährt ja einen sogenannten Fall. Der höchste und glänzendste Gottessohn, der oberste Cherub, konnte es nicht ertragen und aushalten, dass über ihn noch einer thront und die Herrschaft hat. Und so erhob er sich und wollte sein wie der Allerhöchste. Der Gott der Götter und fiel ins Gericht und mit ihm, ein wichtiger Gedanke, mit ihm sein anvertrautes Haus. Und das war der erste Kosmos. Den hat er zur Herrschaft bekommen. Und hat ihn auch behalten. Wenigstens die Herrschaft. Und mit seinem Fall, gerichtsvollen Fall, wurde ja auch sein Haus, ich sage die erste Schöpfung, zerstört, zertrümmert. So lesen wir in 1. Mose 1, Vers 2, und die Erde wurde ein Tohu wa Bohu. So steht es wirklich da. Ein Durcheinander. Ein heilloses Durcheinander. Ein Gericht. Ohne Geist und ohne Leben. Und dann sprach Gott das Wort der Ordnung hinein. Er regenerierte und restaurierte eine zusammengefallene Schöpfung. Der erste Kosmos. Und auf diesem Kosmos und in diesem leben wir noch. Heute. Auch der Petrusbrief schreibt davon, der damalige und frühere Kosmos ging in einem schweren Wassergericht unter. Der zweite Kosmos, in dem wir heute noch leben, ist im Feuergericht aufbewahrt. Aber was damals noch passierte, war, der Lichtträger Satan, lateinisch Luzifer, als glänzender Cherub, riss auch ein Drittel der Engelwelt, der geistlichen Söhne, mit in das Gericht. Nur auf diesem Hintergrund kann man die Ereignisse der Vermischung in 1. Mose 6 ein ganz klein wenig verstehen. Es muss uns einmal der Blick geschenkt werden, dass über diesen Kosmos und unter diesem Äon, in dem wir heute leben, die Finsternismächte mit dem Oberfürst Satan als Herrscher gesetzt sind. Das macht auch uns in unserem Glaubensstand und in der Auseinandersetzung mit diesen Mächten und Kräften manchmal schwer zu schaffen. Wir denken ja daran, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Oder 1. Johannes 5, Vers 19. Der ganze Kosmos ist von der Finsternis umschlossen und von ihr eingeklammert. Der ganze Kosmos. Und als unser Herr versucht wurde in der Wüste, da sagt der Teufel, wenn du niederfällst und anbetest, dann gebe ich dir was denn? Dann gebe ich dir alle Reiche, Königreiche des Kosmos und ihrer Herrlichkeit. Denn mir sind sie übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und dann verstehen wir, dass diese Welt böse ist und keine Generation hat dazu die Fähigkeit, das umzudrehen. Dieser böse Äon unter seiner Herrschaft wird bleiben, bis der Christus kommt. Und deshalb lesen wir dann auch in Johannes Offenbarung, nun, liebe Geschwister, nun endlich malt euch das aus, nun endlich sind die Königreiche des Kosmos seines Christus geworden. Da gehören wir mit dazu. Und wenn sie vorher nicht ihm waren, dann gehören sie einem anderen. Aber dann der große Wechsel im Kosmos. Der Herr, unser Herr, tritt mit seiner Gemeinde die Herrschaft an. Ja, vielleicht fragt einer, der noch nichts davon gehört hat, müssen wir denn das wissen? Nur Säuglinge und Kleinkinder, also Unmündige, brauchen das nicht. Wenn man aber im Glauben erwachsen werden will, vom Kind zum Sohn, dann ist das dringend nötig. Denn die gesamte Schöpfung, so steht es da, die hat große Erwartung. Große Erwartung. Und sie wartet nicht auf Christus, sondern sie wartet auf das Offenbargemachtwerden der Söhne, der Söhnegemeinde. Da steht nicht Kinder, weil Kinder nicht zeugungsfähig sind. Söhne sind zeugungsfähig. Und auf diese Offenbarwerden der Söhnegemeinde wartet die ganze Schöpfung, die Kreatur, so steht's da. Die ganze Ausrichtung ihrer Hoffnung ist auf uns, dem geoffenbart werden, der Gemeinde gerichtet. Ja. Jedenfalls werden wir im Himmel nicht mit unserem Herrn Lobpreischorus singen, sondern die gesamte Himmelswelt, später das Irdische, die Erdenwelt und dann noch die Tiefen der Gerichte Gottes zu durchdringen und mit dem Evangelium zu erfüllen haben, dass einmal aus allen Mündern das Bekenntnis kommt, nur er allein. Ja, also das, ich muss einiges überspringen. Zurück zu 1. Mose 6. Ich hätte euch gern, weil mein Herz, ja, das werdet ihr wissen, mein Herz ist erfüllt. Und wenn eine Botschaft 50 Jahre im Herzen gehalten wurde und es jetzt möglich ist, euch das mal zu vermitteln, dann ist die Zeit eben zu kurz. Zurück zu 1. Mose 6. Wir fragen, wie können solche Geistlichkeiten mit den Töchtern der Menschen biologisches Leben zeugen? Das ist doch eine dringende Frage. Das sagt mir ein Bruder, am Mordenden Bruder, das sind alles Gedanken, die sollten wir Gott überlassen. Da bin ich ganz anderer Meinung. Warum sollen wir nicht einmal nachdenken, wie denn das damals passiert ist? Manchmal ist man ja eben von der Tradition verbaut und manchmal auch zu Falle. Ja, also das geht nur, wenn diese sich vermaterialisieren und Menschengestalt annehmen, sonst nicht. Und das ist doch nun wirklich nichts Neues. Überlegen wir doch mal, bekommt der Abraham Besuch. Drei Männer. Was macht Abraham? Der geht raus, der schlacht ein Kalb und seine Frau backt Kuchen und dann essen die Fröhlich. Und dann verschwinden die zwei. Das waren Engel. Und die gingen auf nach Sodom und später Sodom in Schutt und Asche zu legen. Und der dritte, der ging mit Abraham. Und der steht dort. Das war Yahweh. Und da handelte Abraham aus, wie viel gibt's denn noch, um die Stadt zu verwehren. Das sage ich euch auch. Der Begriff Yahweh ist für mich persönlich mit dem Allerhöchsten und mit dem Sohn besetzt. Das wollte ich euch nur sagen. Jedenfalls meine ich, dass der Allerhöchste nicht dort mit Abraham ein Stück Kalbshaxe gegessen hat. Das war der Sohn, Yahweh. Yahweh war das. Ja, und ja, oder auch bei Josua, die waren im Krieg, da steht auf einmal ein Mann vor ihm, da sagt er, bist du bei mir oder bei den anderen? Da stellt er sich vor, ich bin der oberste Stratege des himmlischen Heeres. Das hat der Josua gar nicht mitgekriegt, in Menschengestalt. Ja. In beiden Fällen haben wir es mit Vermaterialisierung von Geisteswesen in Menschengestalt zu tun. Und wir fragen, kann das auch in 1. Mose 6 der Fall gewesen sein? Liebe Geschwister, ja, also, ich lese euch mal ein paar Verse aus dem Judasbrief vor. Das habe ich gar nicht gedacht, dass es dort steht. Nämlich, das ist aufregend, und Engel, die ihren ersten Zustand, ihren Urzustand nicht bewahrt haben. Es waren Fürstentümer, Geistlichkeiten, die ihre Herrschaftsstellung, ihre Art eigene Behausung und Leiblichkeit, ihr Territorium verlassen haben und sind andersartigen Fleisch nachgegangen, hat er zum Gegenstand des großen Tages mit äonischen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Die wurden dort verschlossen. Und dann lesen wir weiter. Jene Engelmächte, in 1. Mose 6 treiben in ähnlicher Weise wie Sodom neben den umliegenden Städten Unzucht, Hurerei, weit über ihre eigene Begrenzung hinaus, et borneo. Dabei gingen sie andersartigen, fremdartigen Fleisch nach. Was sich bei Sodom auf die Homosexualität und auf sexuellen Umgang mit Tieren bezog, bei den Geistesmächten in 1. Mose 6 aber auf die Verbindung mit Menschen. Diese Vermischung wird es in naher Zukunft geben. Ich habe deshalb 50 Jahre gewartet, um euch das zu sagen. Auch wenn viele mich ausgelacht haben, die wird es geben. Es gibt deshalb für mich eine gewaltige Invasion vermaterialisierter Geisteswesen und Dämonenheere hier auf Erden. Wie in den Tagen Noahs. So wird es sein, wenn das Menschen zu uns kommen wird. Warum glauben wir nicht, was geschrieben steht? Warum glauben wir nicht? Da schreibt der Johannes in Offenbarung 12 und es entstand ein Streit. Eine Schlacht. Es gab Krieg in den Himmeln. Michael, der Erzengel, der oberste Stratege, der bei Josua war. Der oberste Stratege des himmlischen Heeres und seine Engel, sie kämpften mit dem Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie wurden überwunden und siegten nicht. Auch wurde ihre Stätte nicht mehr in den Himmel gefunden. Und es wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, welcher der Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis, süchtig, der kommt herunter und verfolgt nicht, nein, verführt. Und ich habe Jahrzehnte nachgedacht, was muss die Verführung sein? Die gesamte Wohnerde, Ökumene, wird verführt, nicht verfolgt. Er kommt als Wohltäter, mit Sicherheit, und Retter. Er löst auch den gesamten Energiehaushalt. Er kennt die Zusammensetzung der Atome viel besser als der Einstein und alle anderen. Er befreit die Menschheit von den Ängsten und ihren Problemen. Die ganze Ökumene wird getäuscht und geworfen wurde er auf die Erde. Und seine Engel wurden mit ihm hinabgestürzt. Das ist Endzeit. Sehen wir? Endzeit. Wir leben in der Letztzeit, aber nicht die Endzeit. Also ich zeige euch, ich habe hier zwei Zeitschriften mitgebracht. Hier. Die sind sehr alt. Sind sehr alt. 1967 gab es in der DDR tiefer Sozialismus. Eine Zeitschrift Aerosport. Und in dieser Zeitschrift sind zwei Fluggeräte zu sehen. Zwei, wir sagen, Untertassen, weil das so oft aussieht. Scheiben. Zwei Scheiben. Die drehen sich mit ungeheurer Geschwindigkeit. Und die sind der Gravitation nicht ausgesetzt. Alle Berechnungen, die können also im Rechteck fliegen. Die brauchen nicht Kurven zu machen. Also, was ich 50 Jahre gesammelt habe an Informationen, an Zeitungsberichte, alles hier reingeklebt. Alles hier reingeklebt. Alles voll. Alles voll. Zwei Hefte voll gemacht. Bis in die Mitte der 80er Jahre. Dann wurde das unterbunden. Keine Information mehr. Und bis dahin habe ich auch nichts mehr in der Presse gefunden. Aber das Internet, liebe Geschwister, ich wollte eigentlich den Namen nicht nennen. Weil manche darin versinken können. Fluguntertassen. Liebe Geschwister, beängstigend. Beängstigend. Nicht nur vor 50 Jahren, sondern voriges Jahr und dieses Jahr über Schweden. Und Amerika hat voriges Jahr die Akten geöffnet. Geheimdokumente. 10% blieben verschlossen. Durfte keiner reinschauen. Was sind die 10%? Meine lieben Geschwister. Eigentlich müssen wir noch eine Stunde anhängen. Ich halte die Versammlung nicht noch einmal, sage ich euch. Und die Zeitschriften, die nehme ich nicht mit nach Langensteinbach. Das könnt ihr mir glauben. Und wenn keinerlei Interesse besteht, oder es kann ja sein, es hat jemand Interesse, dann nehmt sie mit nach Hause. Sonst fliegen sie bei mir im Müll, würde ich euch nur sagen. Hochinteressant, was da schon alles berichtet worden ist. Ja. Also ich hoffe wenigstens in dieser Stunde euch eine Frage beantwortet zu haben, dass wir im Weltall nicht alleine sind und die Einzigen. Verstehen wir? Es gibt eine Erde, bewohnt mit Menschen, und es gibt Tausende Galaxien. Und vorige Woche eine neue Information. Tausende erdähnliche Planeten. Ja, und die sind bewohnt. Territorium, nicht von Menschen, sondern von Geistlichkeit. Das wollte ich euch mitteilen. Ich schließe ab mit einer Verheißung. Wir warten nicht auf neue Himmel und neue Erde. Nein, nein. Liebe Geschwister, das ist nicht unser vortrefflicher Ort. Sondern was erwarten wir? Den Christus aus dem Himmel herab. Das ist ein Unterschied. Personbezogen, nicht sachbezogen. Himmel und Erde, Materie. Nein, personbezogen. Wir erwarten den Christus als Haupt aus dem Himmel heraus. Und der wird unseren gebrechlichen, zusammengefallenen Körper nicht ähnlich. Nein, den macht er gleich. Gleich dem Leibe der Herrlichkeit des Christus. Und das macht der Vater mit der Energie und Kraft, mit der er sich einmal das ganze Weltall unterdänig machen wird. Also, liebe Geschwister, ich hätte Lust noch mit euch eine halbe Stunde über dieses Thema beieinander sein zu können. Aber die Zeit ist da und wir beten miteinander. Lieber Vater, hab herzlich Dank für diese Stunde der Gemeinschaft unter deinem Wort. Lass uns mit Freude und großer Erwartung des Tages entgegengehen, wo du uns und die Gesamtgemeinde nach oben holen und diese deinem Christus als Leib geben wirst. Was wird das sein? Der ganze Christus, fertig, bevollmächtigt, um alle Verheißungen von dir ausführen und erfüllen zu können. Unser Herz bebt manchmal vor Freude und wir sinken auf unseren Stuhl zusammen, weil wir die Gedanken, die können wir gar nicht denken. Und doch nehmen wir uns Zeit und auch Gelegenheit, darüber nachzudenken in unserem Alltagtrott, dass du uns da herausgerettet hast. Ein Zielsetzung, eine Bestimmung gegeben hast, die können wir nicht ausdenken. Lass deine Gemeinde in diesen letzten Tagen doch wachsen in das ihr angehende Evangelium hinein, stark zu werden, unerschütterlich das festzuhalten, was du uns gegeben hast, als Teil deiner selbst, als Erstlinge, die du zubereitest für den Dienst an alle. Geh mit uns nach Hause und lass auch dieses Wort befruchten durch deinen Heiligen Geist. Amen.